Da gab es dann aus Zürich auch eine sehr große Studie, die DoHealth-Studie, die festgestellt hat, genau, dass Supplementation mit Vitamin D und Omega-3 im gleichzeitigen Sport halt das Krebsrisiko deutlich mindert. So. All das sind irgendwie Sachen, die sind klar. Das Problem ist halt nur, dass für die meisten Menschen irgendwie sich nicht durch 100 Studien wälzen können. Erstmal, wenn sie sich fragen, nehme ich was oder nehme ich was nicht. Da sind wir halt oft noch an dem Punkt, dass man sich tatsächlich erstmal die Finger wund googeln muss. Vor allen Dingen bei den, sagen wir mal, etwas nischigeren Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt gerade halt irgendwie auch bei
En
gesunden.
vogue sind, ja. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Tom, und herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Lido Talks.
Hey, guten Morgen, danke für die Einladung.
Es ist mir eine Freude, mit dir zu reden, vor allem aus einer ganz anderen Perspektive das Thema Longevity zu betrachten oder Langlebigkeit. Und du bist ein Kenner von Silicon Valley, hast ja auch Jahrzehnte dort verbracht. Und wenn man deinen ersten Bestseller anschaut, da hast du über Google geschrieben. Wie kommt man von Google plötzlich zum Thema Longevity und wird da zu einem Experten?
Ja, das auf den ersten Blick scheint das irgendwie nicht so ganz beieinander, aber tatsächlich hängt es sehr eng miteinander zusammen. Ich bin Anfang der 2010er Jahre in Silicon Valley gekommen und das war genau der Zeitpunkt, als AI anfing sich zu entwickeln. Das war so 2012, 2013 wurde das so langsam das große Thema, zumindest schon im Valley. Hier war das noch relativ weit weg. Und eine der ersten Fragen, die sich natürlich alle gestellt haben dort und bei den großen Technologiekonzernen, was machen wir jetzt damit, wenn diese neue Technologie funktioniert, wenn wir vor allen Dingen irgendwie Daten sammeln können und verwerten können in viel größerem Ausmaß, als wir das vorher konnten, was mache ich damit, wem nützt das? Und der Gedanke war sehr nahe zu sagen, Moment mal, Wissenschaft braucht vor allen Dingen Infos für, wo in der Wissenschaft, ja, Medizin, Gesundheit. Also wie wichtig ist es eigentlich für Grundlagenforschung, wenn ich neue Medikamente entwickeln will, wenn ich Krankheiten verstehen will, wenn ich die Biologie unseres Körpers verstehen will, da brauche ich vor allen Dingen viel mehr Infos, als ich vorher hatte. Also zum Beispiel vor 15, 20 Jahren hatten wir natürlich noch keine Standard-Genanalysen von unserem Körper, DNA-Analysen, Mikrobiom-Analysen, all das, was viele heute schon kennen. Das war damals einfach technisch nicht möglich. Und das kam dann alles. Und dann hat sich Google schon gedacht, Moment mal, vielleicht sollten wir auch eigene Medizinableger gründen, die in der Gesundheit forschen. Und damals war so die erste Berührung. Eigentlich habe ich mich nur mit Google und AI beschäftigt, aber auch damals war schon für Google und auch für die anderen klar, das wird der nächste Schritt sein. Und dann ist ein zweites Buch daraus entstanden, nämlich viel spezifischer, was machen jetzt alle damit? Und das war dann über Medizin. Und wenn man über die Zukunft der Medizin kommt, dann landet man ganz schnell bei, wir leben ja dann wahrscheinlich länger, wenn die Medizin besser wird. Das war eine ziemlich klare Linie eigentlich.
Und dein Buch ist ja kein klassisches Selbsthilfewerk, sondern eher eine echte journalistische Reise durch dieses Thema mit extrem spannenden Interviewpartnern von allen Leuten, mit denen du reden konntest. Wer hat dich am meisten beeindruckt?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Es sind eine ganze Reihe Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger dabei. Viele kannte ich halt schon aus den Jahren vorher. Ich finde, Jennifer Doudna ist eine ganz tolle Frau. Die hat die Genschere CRISPR mitentdeckt. Die ist wahnsinnig klug. Hat ja dann nach wenigen Jahren, nach ihrer Entdeckung schon den Nobelpreis gewonnen, was normalerweise ja viel länger dauert. Aber die ist total down to earth geblieben. Es gibt ja viele, die dann, wenn sie bekannt und berühmt und einflussreich werden, so abheben. Aber sie ist eine ganz, ganz tolle Frau. Aber auf der Forscherseite, ich finde Ugo Schein, den Gründer von BioNTech, immer noch ganz spannenden, tollen, auch so ein Down-to-Earth-Menschen, der natürlich sehr ins Licht der Öffentlichkeit gerückt ist, aber ein ganz lässiger Typ geblieben ist und sich von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Die zwei könnte man, glaube ich, rausgreifen, ja.
Spannend. Und du hast ja viele Harvard-Leute gesprochen. Und ich glaube, es hat sich jetzt die Diskussion entbrannt, was ist überhaupt Altern? Ist das ein normaler, menschlicher oder biologischer Prozess oder ist das eine Krankheit? Wie
Ja.
ist deine Ansicht?
Finde ich gar nicht so, ja, ich weiß, da kann man wunderbar drüber diskutieren. Ich finde das aber eigentlich gar nicht so wichtig, irgendwie, ob man das jetzt als Krankheit definiert oder nicht. Hat vielleicht ein paar technische Folgen, weil wenn man es als Krankheit definiert, kann man Therapien gezielt gegen das Altern entwickeln. Man braucht ja immer ein Therapieziel und dann auch ein Erkrankungsziel, über das man dann irgendwie in der Pharmaentwicklung spricht. Aber ich finde es am Ende gar nicht so wichtig. Ich finde das Grundlegende, was dahinter steckt, einfach viel spannender, dass wir an den Punkt gekommen sind, wo wir tatsächlich anfangen, das Altern wirklich zu entschlüsseln. Das konnten wir uns vor 5, 6, 7 Jahren fast doch gar nicht vorstellen. Und dann ist doch der Fortschritt, der technische und dann auch der medizinische, so groß geworden, dass wir diesen super komplizierten Prozess, an dem so viele Sachen ineinander greifen, dass wir den entziffern. Und das finde ich, das toppt eigentlich alles andere.
Würde es bedeuten, dass wenn du deinen Lebensabschnitt vor der Beschäftigung mit diesem Thema und danach betrachtest, dass deine persönliche Einstellung zur Gesundheit und zu den Lebensstil, nennen wir das so, sie komplett verändert hat?
Naja, nicht komplett, aber doch stark, ne? Ich meine, ich glaube, wir alle, die einigermaßen bewusst gelebt haben in den letzten Jahrzehnten, haben natürlich schon versucht, okay, vielleicht ein bisschen Sport machen, ein bisschen auf seine Gesundheit, Ernährung achten, vor allem, wenn man so langsam ein bisschen älter wird. Das war schon irgendwo präsent, aber wenn man so ein paar hundert Interviews führt mit Experten aus allen Bereichen, von den Alzheimer-Forschern, Krebsforschern, Diabetes-Forschern, Herzinfarkt-Forschern, allen, die sich irgendwie mit Medizin und Gesundheit befassen, die alle immer wieder das Gleiche erzählen, irgendwie, wie sehr all das miteinander zusammenhängt und wie sehr so grundlegende Lifestyle-Entscheidungen dann auf all diese Bereiche einzahlen und es dann am Ende wirklich darum geht, bin ich mit 70 irgendwie schon dabei, irgendwie mit dem Rollator zum Edeka zu schieben, oder kann ich mit 90 noch im Berg hochklettern? Das ist schon mal was ganz Unterschiedliches. Und dann, da hat doch unsere ganze Familie hat angefangen, echt anders darüber zu denken, wie wir uns verhalten. Weil jetzt so mit, ich bin jetzt gerade 50 geworden, das ist so das Alter, wo du den Hebel noch rumreißen kannst und sagen kannst, wenn du jetzt ein bisschen richtig gut lebst, dann holst du hinten auch noch mal echt 10 Jahre gesundes Leben raus, ja. Also jetzt ist so die Chance. Und dann fängst du natürlich an zu sagen, okay, Schlussspurt, jetzt müssen wir was tun. Und dann haben wir doch angefangen, echt, ey, Sport verdoppelt, viel mehr auf Ernährung achten, ohne jetzt so asketisch zu leben. Also jetzt nicht nur noch irgendwie das Salatblatt irgendwie und 7-mal die Woche ins Fitnessstudio, aber hey, dann doch weniger Fleisch, viel mehr Gemüse essen, einfach eine Stunde mehr Sport am Tag. Und das merkt man am Energielevel. So tagsüber jetzt schon sehr.
Tom, und als Journalist, wie kommt man da zurecht, wenn man durch die Studien ja durchgeht und einfach absolut gegensätzliche Empfehlungen aus den unterschiedlichen Studien ableitet? Das ist ja zurzeit fast schon ein Glaubenskrieg entbrannt zwischen unterschiedlichen Richtungen. Was ist jetzt besser? Was ist gesünder? Es gibt Bücher, die sagen, wenn du vegan lebst, dann bist du der Gewinner. Die anderen sagen, wenn du jetzt Karnivor lebst, bist du derjenige, der tatsächlich nicht nur körperlich, sondern auch mental auf der Höhe der Zeit ist. Wie kommst du da zurecht als
Ja,
Journalist?
es war ja meine Aufgabe, das auch so ein bisschen zu sortieren, aber da muss man natürlich irgendwie den Blick drauf haben, dass irgendwie ganz viele Leute dann eine Agenda verfolgen. Also entweder sie wollen eine Nische besetzen, natürlich. Also ich bin jetzt irgendwie der Vegan-Prediger, verkaufe darüber 12 Bücher und irgendwie bin in jeder Talkshow als irgendwie der Mann, der das Vegane lobt, oder irgendwie als die Expertin für irgendwie alles ist Blutzucker und nur wenn du auf deinen Blutzucker achtest, kannst du gesund werden. Das ist natürlich irgendwie dein Selling Point, dein USP. Und an allem ist irgendwie ein bisschen was dran, aber nichts von diesen irgendwie extremen oder einseitigen Lebensweisen ist irgendwie die richtige. Es spielt halt alles irgendwie ein bisschen eine Rolle. Die Datenlage ansonsten, die Studienlage ist eigentlich ziemlich eindeutig. Die ist einfach so, was wirklich gesundes Leben ist, kann man zu 90% ziemlich klar darlegen. Und dazu gehört einfach nur irgendwie Vollkorn essen, irgendwie viel Gemüse essen, wenig Fleisch essen, und viel Obst essen und irgendwie mindestens 200 Minuten Sport die Woche machen. Das sind so die Grundlagen. Und dann kannst du dich natürlich drüber streiten, ob du 16 Stunden irgendwie Muskelaufbau machen sollst oder 16 Stunden Cardio die Woche. Das ist aber alles dann irgendwie so Optimierung der letzten 5%. Und da so tief die großen klinischen Studien, die sich in den letzten Jahren damit befasst haben, was irgendwie gesundes Leben ist und die teilweise dann irgendwie Daten auswerten von Hunderttausenden von Menschen, die teilweise über 10, 20 Jahre begleitet worden sind, die gehen da nicht so krass ins Detail irgendwie, musst du jetzt hundertprozentig vegan leben oder nicht? Und das sagen dann auch die Forscher am Ende nicht. Also ich erinnere mich immer an eine hier, wie ich auch finde, tolle Forscherin am Deutschen Institut hier für Ernährungsmedizin, die ganz klar sagt, wenn du diese Grundregeln einhältst, dieses gesunde Essen, Vollkorn, Gemüse, viel, ob du dann mal ein Stück Fleisch isst oder nicht, das ist dann irgendwie egal. Also das, da musst du nicht die Reinheit der Lehre haben, sondern diese Grundlage des Lebens irgendwie, die musst du einmal drin haben und alles andere ist dann echt so Erbsenzählerei.
Aber ist Fleisch wirklich so ungesund? Weil verarbeitetes Fleisch, das glaube ich eindeutig, aber wenn du jetzt eine sehr gute, qualitativ hochwertige...
Ja, genau, das ist ja das, was ich sage. Aber es ist halt so, und das jedenfalls sagen die Ernährungsmediziner eigentlich einhellig, Fleisch produziert halt im Zweifel, Fleisch hat eine Tendenz, entzündungsförderliche Stoffe zu produzieren, Zytokine und so weiter. Und das haben halt andere Nahrungsbestandteile nicht. Wenn du halt genau relativ wenig Fleisch irgendwie isst, dann ist das halt nicht. Natürlich ist es sowieso mal besser, hochwertiges, qualitatives Biofleisch zu essen, aber auch egal, aber wenn du das trotzdem 10-mal die Woche isst, führst du deinem Körper halt einfach mehr entzündungsfördernde Stoffe zu. Und das ist im Zweifelsfall einfach nicht so gut. Und deswegen ist da auch die Datenlage halt ziemlich eindeutig. Weniger Fleisch ist einfach besser. Vor allen Dingen, weil wir halt wissen, dass gerade diese Dauerentzündungen im Alter eine der großen Alterungsförderer ist, also auf molekularer Ebene, und dass es wichtig ist, halt möglichst irgendwie biochemisch so zu leben, dass du nicht mehr entzündungsfördernde Stoffe in deinen Körper reinbringst. Dann ist weniger Fleisch halt besser.
Für mich war mein persönlicher Gamechanger war kompletter Verzicht auf Getreide. Das heißt sogar auf Reis. Und ich hatte tatsächlich diese Silent Inflammation, die man hat, eliminieren können. Und war, aber das glaube ich, also immer wieder sehr individuell und hat unglaublichen Impact. Deswegen glaube ich, das ist problematisch mit diesen Studien, weil die Faktoren zu isolieren ist sehr, sehr schwierig, weil das so ein komplexes Erleben man beobachten muss. Ja.
Genau, aber außer halt eben der Grundlage, dass man halt irgendwie, und da gibt es halt irgendwie große Studien halt, so, er hat eine typisch westliche Ernährung, also irgendwie nur viel Zucker, irgendwie
verarbeitetes
Fleisch, viel zu viel Fett, gegenüber halt irgendwie so einer Grundbasis Gesundheitsernährung irgendwie, und da ist die Datenlage, ist da halt sehr, sehr eindeutig. Die drückt halt irgendwie die Entzündungen immer runter. Die Folgeerkrankungen, also von Krebs bis Alzheimer und so weiter, werden mit beeinflusst. Da ist es ziemlich klar. Aber natürlich, das ist das, was ich vorhin sagte, irgendwie, natürlich gibt es Menschen, die mehr Fleisch vertragen als andere. Es gibt Menschen, die haben mit Getreide Probleme. Das kommt natürlich alles immer noch dazu. Ne?
Und es gibt ja, glaube ich, 4 Determinanten der Langlebigkeit, wenn ich das so richtig reflektiere. Das ist einmal Muskelmasse, so Anteil. Je höher, desto besser bis zum gewissen Grade. Das VO2max, das ist Griebkraft und Beziehungsgeflecht.
Ja, kann man so einordnen, kann man natürlich auch noch viel mehr darin wieder drunter mitstreuen, aber die 4 sind schon mal nicht schlecht, ja.
Und bei diesen 4 Punkten, du hast ja gesagt, dass du an sporttechnisch hast zugenommen bei dir, dass die Bedeutung VO2max, das ist das, womit ich mich heute beschäftige. Ich habe mir sogar eine Leistungsdiagnostik für zu Hause gekauft, um die Transparenz zu schaffen, wie schlecht man ist.
Ja.
Weil Transparenz motiviert einen dran zu bleiben und an den Fortschritt zu sehen. Wie waren deine Erfahrungen mit diesen Erkenntnissen?
Ja, genau. Das ist ja das Interessante. Also wir haben, was wir halt gelernt haben in all diesen Prozessen, wenn wir gelernt haben, was Altern eigentlich ist und auch was den Einfluss darauf erhebt, gehört natürlich auch dazu, dass wir uns in den letzten, dass wir als Alltagsmenschen uns mit vielen davon einfach nie befasst haben. Irgendwie, also man geht da irgendwie zum Arzt, dann macht man irgendwie das kleine Blutbild irgendwie alle 2 Jahre und wenn da irgendwie nicht zu viel Zucker hast, dann ist alles super. Ne? Aber eigentlich wissen wir seit vielen Jahren schon, dass es viel mehr wichtige Werte gibt, die dabei eine Rolle spielen, die Leistungsfähigkeit des Körpers zu bestimmen. VO2max irgendwie gehört irgendwie natürlich dazu. Leistungssportler nutzen das ja schon lange, aber man dachte irgendwie, nur Leistungssportler müssen das machen, also diese Sauerstoffkapazität. Ne? Kennt man ja die Bilder irgendwie, wenn irgendwie die Profifußballer auf so einem Radl sitzen irgendwie und dann mit der Maske auf, dann versuchen irgendwie ihre Leistungsfähigkeit zu bestimmen. Denkst du, okay, wenn ich jetzt irgendwie die Tour de France den Berg hochfahren will, ist das wichtig. Und den Rest brauchen wir irgendwie gar nicht. Aber das Interessante ist, dass irgendwie, wenn du eine Herzerkrankung hast und irgendwie zum Kardiologen gehst und der Herzklinik landest, dann machst du denselben Test eigentlich irgendwie. Also auch am anderen Ende des Spektrums eigentlich, wenn du krank bist. Und darüber wurden halt über eigentlich Jahrzehnte auch zum Beispiel wahnsinnig viele Daten gelandet. Also zum Beispiel ein bekanntes Beispiel, die große Herzklinik in den USA, die Cleveland Clinic, die hatte Daten von mehreren hunderttausend Herzpatienten, die alle diesen Ergometer-Test gemacht haben, um festzustellen, wie schnell schlägt mein Herz, wie viel Sauerstoff kann ich aufnehmen unter Belastung. Aber damit wurde dann irgendwie eigentlich ja lange nichts gemacht, außer dass man irgendwie den einzelnen Patienten irgendwie versuchte zu beurteilen irgendwie. Und als wir in den letzten Jahren dann gemerkt haben, Moment mal, das ist irgendwie so ein ganz grundlegender körperlicher Wert, wie viel Sauerstoff ich verarbeiten kann, weil man merkt irgendwie, kennen wir ja alle, wenn du nicht fit bist, kommst du schon nach 2 Treppenstufen ins schwere Atmen, ja, und wenn du halt fit bist, kommst du halt irgendwie, rennst du die Treppe halt hoch, das ist halt ein Riesenunterschied im Alltag, so. Total logisch im Nachhinein und deswegen haben dann in den letzten Jahren dann viele Ärzte angefangen, sich damit zu befassen und vor allen Dingen gerade die aus dieser Herzgegend kommen, also Kardiologen, American Heart Association, die fordern schon lange, dass man so einen Test irgendwie bei jeder Standard oder so beim Arzt, beim Hausarzt eigentlich machen sollte, weil es so sehr Aufschluss darüber gibt, VO2 Max, also Sauerstoffkapazität, wie leistungsfähig man jetzt ist, aber auch wie leistungsfähigkeit man später im Alter ist. Die ganz einfache Regel, wenn ich jetzt schon viel Sauerstoff verarbeiten kann, dann wird das im Alter auch nicht so stark runtergehen. Und man hat einfach festgestellt, dass es genau die Leute sind, die halt irgendwie mit 75 nur noch auf der Bank sitzen und nicht einen Fußball mehr mit dem Enkel schießen können, sind die, die halt so einen wahnsinnig schlechten VO2 Max-Wert haben. Während die hingegen topfit sind, die können auch mit 80 noch Skifahren gehen. Also das ist ein direkter Zusammenhang, eine total klare Datenlage. So, das ist irgendwie, das überzeugt wirklich, wenn man sich ein bisschen damit befasst, irgendwie völlig. Und das, dann habe ich auch angefangen, mich viel mehr mit diesem Wert zu befassen. Habe mich auch mal aufs Fahrrad gesetzt, so wie bist du zum Sportmediziner gegangen?
Ich war auch, aber ich habe auch jetzt, wie gesagt, diese Hobbymaske, das ist ja so aus den USA, das ist eine Innovation. Die haben das nachgebaut, auch mit KI, mit allem drum und dran, und die leiten das auch vereinfacht ab, und das ist jetzt, sagen wir, präziser als diese Armbanduhren, die das aus...
Ja, die sind überhaupt nicht präzise. Die messen ja keinen Wert, sondern...
Die errechnen das irgendwie.
Leiten was ab aus anderen Daten irgendwie, und das ist dann irgendwie wahnsinnig schwierig. Genau, man setzt sich ja da drauf und dann strampelt, man kriegt diesen Wert, und es gibt halt einfach große dadurch, dass es so viele Menschen machen, gibt es halt statistische Werte, und die sagen halt, wenn dein Wert X ist oder dein Wert Y, dann bist du halt gut oder schlecht. Und daran kann sich halt einfach jeder in seinem Alltag orientieren. Und
da gibt es ja Tabellen, wo man das macht.
Tabellen, an denen man sich orientiert. Genau. Und auch diesen Test gemacht, irgendwie kann man halt irgendwie beim Sportmediziner, aber auch teilweise im Fitnessstudio machen, und um einfach festzustellen, okay, ist der gut oder schlecht, und arbeite seitdem systematisch dran, den hochzufahren.
Und?
Ich habe teilweise ein bisschen übertrainiert.
Echt?
Okay. Ja, wusste ich auch nicht, weil irgendwann anfing mein Wert ein bisschen zu fallen. Ich war ein bisschen überrascht, aber dann ein guter Freund, der hier Sportmediziner ist, meinte, ja, wenn du halt irgendwie 4 Wochen, 5 Wochen im Übertraining halt bist, dann geht halt auch der Wert halt mal wieder runter. Merkst du dann vielleicht gar nicht, aber du musst halt irgendwie stärker drauf achten. Den Übertrainingswert hat man irgendwie daran gesehen, dass ich irgendwie mein Puls irgendwie über den Tag über verteilt einfach 10 Schläge höher war als normal hohe Puls, und dann merkt man halt, dass du im Übertraining bist. Aber genau, ich kam eigentlich von 49,8 oder so VO2 Max letzten Herbst und war jetzt dann bei meinem Freund Dr. Lutz Graumann in Rosenheim in seiner Praxis, und dann war ich irgendwie nur noch bei 47. Irgendwie dachte ich, Moment, weil ich dachte, ich gehe in die andere Richtung, aber meinte er, das macht halt 4 Wochen Übertraining, bist halt erstmal in eine andere Richtung.
47 ist, glaube ich, auch deutlich überdurchschnittlich für dein Alter.
Ja,
weil mit dem Alter sinkt das ja VO2 Max automatisch, wenn man nichts dagegen macht. Ja.
Genau, also 47 ist schon Spitzengruppe, 49 ist, wer dann ab 50 in dem Alter ist, dann
ist Athlete.
Ja. Aber da will ich halt hin.
Ja, das kann ich
aber nachvollziehen. Aber da willst du halt hin, damit du, ich merke das halt, ich spiele halt für Tennis, und das ist ein Intervallsport, und es hilft total, sich fitter zu fühlen. Wo bist du denn gerade?
Klassische Tabata, ich bin bei zwischen, ich weiß nicht, wie präzise das Ding ist, aber zwischen 46 und 50 misst das Ding. Ja. Ich bin jetzt ein paar
Ja.
J Jahre
Es gibt jetzt
jünger.
noch diese andere Innovation, ist ja total cool. Die haben, ich glaube, die Uni in Kopenhagen hat es, glaube ich, entwickelt. Ich glaube, es war Kopenhagen. Die eigentlich aus der Seismologie, ist Seismologie ein Wort, also
Seismologie,
seismografisch arbeiten, die so einen kleinen Sensor entwickelt haben, den man halt aufs Herz legt und der halt sozusagen aus dem Herzschlag irgendwie den Erschütterungen rausmessen kann, was dein VO2 Max ist. Er hat das ja schon ein paar Mal gemacht. Wir haben, also jetzt hier bei dem Sportarzt, wir haben beides gemacht, den seismografischen Wert und
Und
danach
Atem.
gestapelt und die waren sind fast identisch. Also es
Cool.
ist schon ganz cool.
Was ich gemerkt habe, dass bei mir ein Ruhepuls in der Nacht langsam beginnt zu sinken. Das heißt, wenn du mehr Volumen verarbeiten kannst, brauchst du weniger Herzschläge. Das ist, glaube ich, auch ein sehr positiver Aspekt. Und während ich dein Buch am Wochenende gelesen habe, habe ich mir dann sofort epigenetischen Test bestellt, ja, um die biologische oder die doch biologische Uhr zu bestimmen. Und es gibt ja zwei Möglichkeiten, mal wo du jetzt stehst und wie du alterst. Und ich habe jetzt auch ein Startup, das du in deinem Buch erwähnst, ausgewählt. Mal schauen, was es bedeutet. Machst du das jetzt mehr? Hast du das mehrmals gemacht oder nur einmal?
Ich habe jetzt einmal gemacht und wollte jetzt aber halt genau das mal 1,5 Jahre ins Land ziehen lassen, sozusagen, wo man dann Lifestyle-Veränderungen irgendwie anbringt und dann irgendwie den Vergleichswert nochmal ziehen. Ja, den würde ich jetzt schon auf jeden Fall nochmal machen. Ich wollte mir nur ein bisschen Zeit geben, damit das auch alles trägt. Aber das ist ja das Interessante, genau diese Frage. Also die testen schon ganz gut. Also sie geben dir halt einen Indikator, wo du stehst mit deinem biologischen Alter. Sind sie hundertprozentig genau? Nee, kommt aber darauf an, was sie messen, aber sie geben dir natürlich eine Entwicklung. Dafür sind sie halt schon da. Wie dein Körper gealtert ist oder gerade altert und ob das, wie du lebst, halt irgendwie besser oder schlechter für deine Alterung ist, das kann man dann halt daran schon ablesen. Deswegen finde ich das schon nicht schlecht. Kann man daraus jetzt irgendwie 100 medizinische Entscheidungen treffen? Nö, aber ich finde es schon ein Indikator. Also
Ist auch
schon.
Motivation in gewisser Art und Weise. Ja, ich glaube, man sagt ja, der Mensch braucht für die Vernunft eine gewisse Art der Transparenz und für den Elefanten, auf dem man reitet, so im Inneren, dann braucht man auch gewisse emotionale Aufladung. Und so eine Zahl, wenn man plötzlich dir mitgeteilt wird, dass du jetzt 5 Jahre älter bist als dein chronologisches Alter, dann ist das, fühlt sich nicht gut an, ja.
Genau, das ist der Punkt. Also diese biologischen Uhrmessungen, die wird oft in eine Jahreszahl umgerechnet und dann die Kritik ist, ah, das ist ja nicht genau, das kann ich ja nicht sagen, ob du jetzt 56 oder 53 bist. Ja, mag sein, aber wenn du 40 bist und das ist ja nun, ist es ein Algorithmus, der berechnet irgendwie, wie deine Epigenetik im Moment aussieht und wenn die Werte, die gemessen werden, halt einfach überwiegend schlecht sind, dann wird einfach ein höheres Alter ausgespuckt. Ob das dann korrekt 48 oder korrekt 53 ist eigentlich gar nicht so wichtig. Wenn du 10 Jahre älter bist, laut dem Test, als du wirklich bist, dann hast du, glaube ich, ein Problem, an dem du mal anpacken solltest irgendwie. Und das ist ja eigentlich nur der Indikator, den es gibt. Und das finde ich halt gerade wichtig, dass das eine Entwicklung ist, die halt aus dieser Longevity, ich benutze das Wort nicht gerne, aus der Alternsforschung eigentlich kommt, ist, dass wir halt einfach inzwischen viel mehr Werte haben, die wir messen können, von denen wir wissen, dass sie eine Rolle spielen, wie gesund wir sind und wie wir altern. Und das ist halt eben nicht nur das vorhin schon erwähnte, ne, einmal zum Arzt, kleines Blutbild. Boah. Es gibt halt einfach viel mehr.
Und wenn du so ein Blutbild machen lässt, welche Marker beobachtest du unbedingt? Gibt es dann bei dir so ein Set, wo du sagst, das ist extrem
Ja, gut,
wichtig?
Langzeitzucker, das machen natürlich. Ja, ich habe
Vitamin
keine.
D, Omega-3-Index, keine Ahnung, was,
Ja, das
HDL, LDL.
Ach, von Selen bis sonst so, das kommt dann immer, da muss man sich, glaube ich, da muss man irgendwie, finde ich, einen guten Arzt Vertrauens haben. Mit dem man da halt irgendwie arbeitet. Irgendwie, ich habe, wie gesagt, ein, zwei hier, die auch schon so präventiv denken, die halt eben Behandlung nicht nur als Sick Care sehen, also den schon erkrankten Menschen zu behandeln, sondern die viel stärker präventiv denken. Das machen einige Ärzte, aber eben auch viele nicht, weil sie auch im Praxisalltag oft keine Zeit haben. Wenn du Hausarzt bist, nur jagst da irgendwie 200 Leute am Tag durch die Praxis. Das funktioniert halt alles nicht. Du musst dann halt auch irgendwie gucken, ob du jemanden findest, der halt eher auf dieser gesamtheitlichen, präventiven Schiene schon unterwegs ist und auch mehr Zeit hat irgendwie für dich. Das muss kein Privatarzt sein, es geht auch beim Kassenarzt. Und dann ist es für jeden natürlich ein bisschen individuell zu gucken, irgendwie, was sind die Werte, die irgendwie erhoben werden sollen, aber eben halt mehr als die drei normalen. Aber ich würde da jetzt keine Einzelempfehlung geben, aber es ist halt mehr als das Standardbild halt. Ne?
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und an sich, wenn die Ärzte so viel besser in der Gesundheit wären, dann würden sie im Schnitt auch deutlich älter werden. Das ist aber nicht so unbedingt der Fall, oder?
Ja, gut, das ist ja das berühmte Klischee, dass vom rauchenden Arzt irgendwie, der am ungesündesten von allen irgendwie lebt. Das mag sein, ja. Aber.
Und Rauchen ist ja, glaube ich, mit Abstand der Faktor, der eindeutig den negativen Einfluss hat. Da gibt es, glaube ich.
Genau, genau, kann man natürlich sagen, wissen wir schon seit Jahrzehnten. Es ist nur interessant, dass es halt aus dieser biologischen Uhrmessung dann irgendwie da wirklich auch so komplett irgendwie krass durchschlägt, dass irgendwie Rauchen irgendwie ein eigener Wert irgendwie letztendlich irgendwie da drin ist und es schlägt. Wahnsinnig. Du wusstest natürlich auch vorher, irgendwie kann dir natürlich jeder irgendwie Krebsforscher und jeder Herzforscher sagen, aber es schlägt dann tatsächlich auch in der Gesamtalterungsmessung halt irgendwie extrem rein, weil es halt viele Organe gleichzeitig die Alterung beschleunigt und den Gesamtzerfall im Körper offenbar, weil es halt ein Nervengift am Ende ist, den Gesamtzerfall, den molekularen, enorm vorantreibt und es messbar ist über den gesamten Körper hinweg. Also, wenn es die banalste Empfehlung von allen ist, dann irgendwie hör auf zu rauchen. Es ist einfach so.
Tom, gibt es aktuelle Entwicklungen in Bezug auf diese Vapen und keine Ahnung, was also Zigarettenersatz aktuell ist, vor allem die Jugend? Das ist ja ein Wahnsinn, was die da in sich an Chemikalien.
Ja, es ist, du nimmst auch immer noch wahnsinnig viele Giftstoffe auf andere Art und Weise, aber der Einfluss ist fast offenbar genauso negativ. Hat auf andere Art und Weise wohl auf die Lunge. Da bin ich kein Lungenarzt für und die Studienlage habe ich da auch nicht so eindeutig im Blick. Aber das zu sagen, dass die Nikotinaufnahme und sozusagen die Giftstoffaufnahme, die ist ja trotzdem vorhanden und der Einfluss ist negativ auf deinen gesamten Körper und beschleunigt den Zerfall. Musst du halt füßen.
Und wenn man jetzt das Gegenteil, so auf einem anderen Pol, Biohacking anschaut, hast du auch Brian Johnson interviewen
Ja,
können?
kurz, und ich kannte den noch früher, viel früher aus dem Silicon Valley,
Als er noch
als
Startup
er noch Startup
verkaufte. Okay.
Biohacking mit MOU hatte. Er ist halt das berühmteste Beispiel, weil das halt auch so wunderbar farbig irgendwie
Vermarktet.
alles ist, wie er das macht. Mei, das ist halt wie mit allen Sachen, das ist genauso, wenn man sagt, wir sollen mehr Sport machen und man guckt sich dann als Beispiel irgendwie den Ironman-Triathleten an, das ist halt irgendwie das äußerste Extrem irgendwie und das ist dann amüsant zu beobachten, aber das ist natürlich kein Vorbild, in dem sich irgendeiner von uns orientieren sollte. Ja, das ist nur, weil ich sage, ich möchte irgendwie fitter werden, laufe ich morgen auch keinen Ultramarathon den Berg hoch.
Und vor allem, weil du in deinem Buch Brian Johnson als Beispiel, ich glaube, der gibt ja 2,2 Millionen Euro im Jahr aus und bei dieser Regeneration Olympics schlechter abschneidet als seine Frau, die 100 Euro im Monat ausgibt.
Genau, das war das Beispiel. Aber inzwischen haben sie ein bisschen den Algorithmus geändert, wie sie diese Olympics irgendwie
Ist er
aufstellen.
jetzt wieder besser geworden?
Ja, das so steht da jetzt irgendwie vorne. Und es ist auch nur, muss auch eine spezielle Messweise irgendwie berücksichtigt werden und so weiter. Aber das zeigte genau, als sie diese Vergleichsolympiade, diese Alterungsolympiade gemacht haben, wo jeder daran teilnehmen konnte, der den gleichen Test irgendwie machte und das irgendwie wissenschaftlich validiert ist, dass auch Leute, die no normale Menschen waren, die aber nur sehr gesund gelebt haben und sehr, sehr sportlich gelebt haben, halt trotzdem in der Spitzengruppe sein konnten. Und das ist natürlich erstmal schön, weil man irgendwie sieht, man muss nicht 2 Millionen,
2 Millionen.
kann 2 Millionen ausgeben und das hilft natürlich, wenn man irgendwie durch 12 Ärzte begleitet wird und jeden Fitzel seines Körpers versucht zu optimieren. Natürlich hilft das. Aber wenn du, das ist natürlich, weil das ist auch der Punkt bei Brian Johnson, der hat natürlich eben nicht seit 40 Jahren so gesund gelebt, irgendwie, oder seit 30 Jahren, sondern der hat damit halt später angefangen, und war halt vor 20 Jahren irgendwie, ne, 10 Jahre Startup-Unternehmer, da hast du halt mal eine Weile nicht so gesund gelebt. Und wenn du dann halt jemanden dagegen gehalten hast, das ist nur das Beispiel, was ich im Buch gewählt habe. Die Julie, die halt schon seit Schultagen wahnsinnig viel Sport gemacht hat und wahnsinnig aktiv irgendwie war und halt irgendwie nicht sich erstmal 10 Jahre ruiniert hat mit langen Nächten und nicht schlafen und irgendwie von Red Bull und Zigaretten leben, die hat dann halt einfach einen Vorsprung irgendwie. Und den muss Brian Johnson dann erstmal aufholen mit 7 Jahren so krass gesund leben, dass du das aufholen kannst.
Und Tom, in deinem Buch hatte ich jetzt zum Beispiel den Schlaf in seine Bedeutung gar nicht so
Ja, den
hervorgehoben,
habe ich,
gemerkt.
musste irgendwo rauscutten. Genau, Schlaf ist nochmal ein eigenes Thema. Aber wenn man kein 600-Seiten-Buch schreiben will, muss man auf einzelne Aspekte verzichten. Den Mut zur Lücke musste man irgendwie auswählen. Da hast du recht, Schlaf ist auch ein wichtiges Thema. Das habe ich nicht so stark angesprochen. Ich habe es nur rausgestrichen, dass das auch eine große Rolle spielt. Aber genau, ich werde auch immer wieder von Frauen angesprochen, dass natürlich Hormongesundheit eine Rolle spielt, dass gerade bei Frauen auch Menopause und so weiter, alles irgendwie natürlich rundherum irgendwie eine große Rolle spielt. Das kann ich im einzelnen Fall, kann man es irgendwie nicht auffächern.
Nachvollziehbar. Und ich glaube, es gibt auch einen Glaubenskrieg über die Supplements, über Nahrungsergänzungsmittel. Wie siehst du das? Es gibt ja in Deutschland ist es zum Beispiel in der Presse, so also im Mainstream, wird das immer wieder angegriffen. Auf der anderen Seite gibt es auch eindeutige Beweise, dass zum Beispiel Vitamin D3, K2 oder
Ja, genau.
Omega-3, dass es einfach eindeutig
Genau.
permanenter Mangel da ist.
Also der Glaubenskrieg, ich will das vielleicht nicht so nennen, die Auseinandersetzung oder der Konflikt rührt daher, dass Nahrungsergänzungsmittel halt einfach nicht richtig, fast gar nicht reguliert sind im Vergleich zu Arzneimitteln. Das heißt, es kann irgendwie jeder irgendwie irgendwas auf so eine Pillendose draufschreiben, was es angeblich kann und was da angeblich drin ist. Aber es ist nichts drin oder es ist verunreinigt drin oder es kann irgendwie gar nichts. So, das kann halt sein. Und es gibt natürlich andere, die machen es halt anders. Aber dadurch, dass es halt so nicht so reguliert ist, waren halt schon immer in dieser ganzen Nahrungsergänzungsmittelindustrie viele Scharlatane unterwegs, die gesagt, nimm mal eine Pille irgendwie und du rennst 10 km/h schneller oder dein Krebs geht weg, wenn du meine Pillen schluckst und so. Das kannst du halt einfach machen. Und da muss man natürlich dann schon darauf hinweisen, dass das mit Vorsicht zu genießen ist. So. Und deswegen wird das auch immer wieder erwähnt. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Supplements und Nahrungsergänzungsmittel, für die es inzwischen halt eine klare Studienlage gibt, die halt aber deswegen halt irgendwie kein Medizinarzneistoff sind und nicht wie Medizin reguliert werden, die halt immer noch ein Nahrungsergänzungsmittel sind. Aber angefangen von Kreatin, wo es seit 25 Jahren irgendwie Studien irgendwie dazu gibt, welche Rolle Kreatin insbesondere beim Muskelaufbau spielen kann,
Aber auch kognitiv ist das
auch
ein
kognitiv eine Rolle
unglaubliches
spielen kann.
Wundermittel, ja.
Müssen wir als Beispiel nennen für ein Nahrungsergänzungsmittel, für das es klinische Studien in Masse irgendwie gibt und was sie irgendwie leisten können. Auch dann irgendwie, was auch zur Supplementierung gehört, du hast es schon erwähnt, sind ja natürlich auch Basisvitamine und andere Inhaltsstoffe, zum Beispiel Vitamin D und Omega-3 gibt es auch große klinische Studien, die veranstaltet worden sind, weil es schon immer Hinweise gab, dass sie insbesondere in der Krebsunterdrückung eine Rolle spielen. Da gab es dann aus Zürich auch eine sehr große Studie, die Do Health-Studie, die festgestellt hat, genau, dass Supplementation mit Vitamin D und Omega-3 im gleichzeitigen Sport halt das Krebsrisiko deutlich mindert. So, all das sind irgendwie Sachen, die sind klar. Das Problem ist halt nur, dass für die meisten Menschen irgendwie sich nicht durch 100 Studien wälzen können. Erstmal, wenn sie sich fragen, nehme ich was oder nehme ich was nicht. Da sind wir halt oft noch an dem Punkt, dass man sich tatsächlich erstmal die Finger wund googeln muss. Vor allen Dingen bei den, sagen wir mal, etwas nischigeren Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt gerade halt irgendwie auch bei
En
gesunden
vogue sind. Ja. Und Brian Johnson, ich glaube, das ist ja derjenige, der am meisten davon nimmt. Der nimmt über 120 Pillen so pro Tag. Bei wie vielen Pillen bist du jetzt angekommen, Tom?
Du, ganz wenig. Also quasi Vitamin D, Omega-3-Supplementation, die mache ich auf jeden Fall. Ich nehme Quercetin zum Sport irgendwie dazu, weil ich halt irgendwie Muskelaufbau mache und das irgendwie klar ist. Und es gibt noch so ein, zwei, drei, wo die Studienlage inzwischen relativ klar ist, aber ich will dafür keine Empfehlung aussprechen. Das ist nur dann meine eigene Recherche, wo ich sage, ich habe mir wirklich 20 Studien angeschaut, die deuten darauf hin, dass die tatsächlich beim Energieumsatz, den Energieumsatz im Körper ankurbeln, dass sie tatsächlich helfen, die Zellen irgendwie ein bisschen frischer zu halten. Und so auf die zwei, drei konzentriere ich mich so irgendwie versuchsweise. Das Problem ist halt, dass es bei den meisten halt einfach keine Langzeitstudien gibt, nur weil etwas darauf hinweist, dass es in Mäusen irgendwie die 50% länger leben lässt. Weißt du halt irgendwie nicht, was das bei 7 Jahre Langzeiteinnahme im Menschen macht. Irgendwie mein Lieblingsbeispiel ist immer, natürlich kannst du wunderbar im Alltag beobachten, wenn du eine Ibuprofen schluckst, dass deine Kopfschmerzen weg sind. Yay, ich habe nie wieder Schmerzen, also nehme ich jeden Tag eine Ibuprofen. Naja gut, aber wenn du 3 Jahre lang jeden Tag Ibuprofen nimmst, ist deine Leber halt ruiniert. Ne? Das weißt du halt nur aus einer klinischen Langzeitstudie. Aus dieser allgemeinen Beobachtung, ah, ich nehme jetzt irgendwie hier diesen Fram und ich fühle mich jetzt viel fitter. Das kann alles sein. Aber ob dann deine Niere irgendwie irgendwann im Eimer ist, das müsste man halt überprüfen. Ne?
Und der Sinclair, der bei ihm ist es ja ein bisschen problematisch, dass er auch Privates, quasi Geschäftliches mit
Ja.
dem Wissenschaftlichen vermischt. Da weiß man nicht, was. Bei Brian Johnson übrigens gibt es auch einen Skandal, weil er jetzt auch eigene Nahrungsergänzungsmittel rausbringt und dann plötzlich die Nebenwirkungen verschweigt oder die unterdrückt werden. Es ist natürlich äußerst ungünstig. Mal schauen, was dran ist.
Das ist halt irgendwie der Punkt, das Problematische ist, wenn man jetzt ein bisschen tiefer halt in diese wir reduzieren das Altern Welt eintaucht, man versucht sich auf diese Art und Weise irgendwie noch zu optimieren, die jenseits von Sport und Ernährung ist, was halt einfach 80% irgendwie ausmachen, um das Altern auszubremsen. Dann landet man halt oft in den Bereichen, wo sich halt irgendwie Forschungsinteresse mit Geschäftlichem vermischt. Ja, und genau, du sprichst an David Sinclair, der natürlich ein sehr, sehr kluger Mann ist und auch nicht umsonst irgendwie eine Harvard-Professur hat. Und die Forschung auch da wesentlich vorantreibt, aber genau, der inzwischen eine Reihe eigener Firmen dazu gegründet hat. Und natürlich über die Firmen seine Forschungsergebnisse versucht halt auch zu monetarisieren. Was man sagen kann, ist okay. Auf der anderen Seite musst du dich halt fragen, ob die Sachen, die da gepusht werden, dann halt irgendwie sinnvoll sind oder nicht. Und dann gibt es dann teilweise halt unterschiedliche Forschungsergebnisse. Also das Resveratrol irgendwie ist eine Sache, die er seit 20 Jahren erforscht. Das ist der Stoff aus der Weintraube, ne? Und da sagen inzwischen die meisten Forscher, die nicht David Sinclair heißen, dass der Stoff halt eher negative Effekte auch haben kann. Und er promotet das halt irgendwie immer noch auf der anderen Seite. Und das ist dann völlig, glaube ich, für den normalen Konsumenten oft schwer auseinanderzuhalten, weil er dann halt sagt, ich habe doch das Buch von dem Sinclair gelesen, der ist ein Harvard-Prof, jetzt verkauft er hier die Pille, das kann ja gar nicht schlecht sein. Kann auch schlecht sein.
Das macht den Huerman so sympathisch, weil er bis jetzt nur den Überblick gibt, aber selbst keine Medikamente verkauft oder außer, dass er empfiehlt immer wieder was, seien so Sponsoren, aber keine eigenen Firmen. Und was
Ja.
ist mit NMN und NAD? Das ist ja auch so aktuell
Genau,
und
das ist
so.
auch ein großes Thema. Da gibt es halt irgendwie Forschungsergebnisse, die darauf hinweisen, dass das halt auch einer dieser vielversprechenden Stoffe ist, die, wenn wir ihn supplementieren, uns irgendwie helfen, irgendwie, dass die Zelle sich fitter hält. Aber die Studienlage ist halt klein bis jetzt. Nur ein paar, wirklich nur ein paar kleine Studien und auch keine Langzeitstudien. Ich würde das einsortieren. Es gibt bestimmt 10 Stoffe, von denen man irgendwie inzwischen in den letzten Jahren gemerkt hat, wow, das könnte tatsächlich irgendwie etwas sein, was hilft. Und es ist ja auch naheliegend. Wir sehen ja, es gibt halt einfach, es gibt Arzneistoffe, es gibt Zusatzstoffe, die der Körper braucht. Manche sind über die Nahrung schlecht aufzunehmen. Und es macht Sinn, sie zu supplementieren, weil die Bioverfügbarkeit irgendwie schlecht ist. Also ich mache mir da schon Hoffnung, dass, weil auch so viele dran forschen, dass sich da in den nächsten 10 Jahren viel ergeben wird. Aber ich würde jetzt keinen rausgreifen wollen, von dem man sagt, da ist die Studienlage schon so eindeutig, das sollte man unbedingt schlucken, ist schwer. Taurin fällt auch damit runter. Da werden jetzt Studien aufgelegt, die vielversprechend, die ersten waren vielversprechend, die kleineren Studien an Tieren. Let's see.
Aber so eine Wunderspritze gibt es, ja, Ozempic, wenn man das jetzt anschaut.
Das ist wiederum genau was anderes. Da sind wir jetzt bei den Arzneistoffen. Und das ist halt irgendwie der Unterschied. Das ist, dass es halt irgendwie in großen klinischen Studien irgendwie lange irgendwie entwickelt worden ist, wo es irgendwie klare Risikostudien zu gab, die Abnehmspritzen. Das ist also ihr Zweitname. Und die natürlich darauf ausgelegt sind, halt erstmal dem Körper dazu beizuhelfen, irgendwie schneller abzunehmen. Das funktioniert wunderbar. Hat in dem Sinne natürlich dann irgendwie auch schon einen Gesamteffekt, weil wir wissen, dass Übergewicht auf fast alles irgendwie eine Rolle spielt, also fast alle großen Volkskrankheiten irgendwie einzahlt, Krebs, Alzheimer, Herz-Kreislauf sowieso, Entzündungswerte gehen irgendwie dramatisch nach oben und deswegen sagt bitte jeder Spartenmediziner sagt dir irgendwie Übergewicht not good, ja, irgendwie versuch irgendwie ein besseres Gewicht zu halten und wenn du natürlich es nicht schaffst, entweder weil deine Biologie irgendwie so ist oder weil du es halt irgendwie nicht schaffst, irgendwie Disziplin zu haben, abzunehmen, dann hilft natürlich so eine Spritze. Ja, klar.
Aber gibt es da auch Langzeitstudien? Weil da gibt es auch inzwischen unterschiedliche Auffassungen, ob es auf Dauer wirklich so gesund ist.
Ja, genau, das ist halt die Frage. Aber es gibt zumindest irgendwie Profilstudien, die erstmal irgendwie über einige Jahre gelaufen sind, die irgendwie darauf hinweisen, dass es als, sonst wäre es nicht zugelassen worden.
Bei Ibuprofen auch. Ich nehme dich jetzt auf. Ich meine, das wurde auch zugelassen.
Genau,
und wirkt wunderbar.
Das ist auch klar. Und deswegen gibt es einen Beipackzettel, in dem draufsteht, nimm halt nicht irgendwie 8 Stück irgendwie über die nächsten 12 Monate jeden Tag. So, das ist ja eingeschränkt. Und das ist ja bei Ozempic irgendwie auch so. Da steht jetzt irgendwie, gibt es auch eine klare Einschränkung. Deswegen ist halt auch verschreibungspflichtig, wie viel und wie oft du das halt nehmen sollst. Und natürlich gibt es jetzt noch keine Langzeitstudie darüber, ob das jemand, wenn das jemand 10 Jahre lang sich irgendwie einmal die Woche spritzt, was passiert. Und es gibt halt irgendwie ein klar für das Verschreibungsprofil irgendwie, was es irgendwie gab. Du hast irgendwie gefährliches Übergewicht irgendwie, deswegen kriegst du für Zeitraum X 3 Monate halt irgendwie, um diese gefährliche Situation zu minimieren. Aber die Diskussion rührt natürlich jetzt daraus, dass es halt in den Lifestyle-Bereich rüberfällt, von Hollywood-Stars angefangen, die sich das irgendwie jetzt jede Woche spritzen wollen. Und dann gibt's natürlich dann Leute, die waren, Achtung, irgendwie, dafür ist es aber irgendwie gar nicht, darüber wissen wir viel zu wenig. Ja, das stimmt natürlich. Aber für die Verschreibung ist es eigentlich richtig. Das Interessante halt nur ist, dass man gerade bei diesen Abnehmspritzen festgestellt hat, dass sie auch positive Auswirkungen haben auf andere Bereiche im Körper, die nicht ursprüngliches Ziel war. Also man sieht irgendwie, es hilft offenbar, bestimmte Nierenerkrankungen irgendwie in den Griff zu bekommen. Es gibt Hinweise darauf, dass es auch bei neurodegenerativen Erkrankungen, also Alzheimer, Parkinson, positive Effekte hat, weil im Körper offenbar Systeme angesprochen werden, die da miteinander verbunden sind. Deswegen gibt es jetzt Zusatzstudien, die halt aufgelegt werden, klinisch oder die schon laufen, um das eben zu erforschen, was da irgendwie reicht. Und das ist halt das Interessante, dass es halt offenbar eben diese Stoffe gibt, die, wenn wir sie einsetzen, tatsächlich breit im Körper wirken können. Und das ist ja auch nicht neu. Also zum Beispiel Statine, die bei Herzinfarkt-Risiko eingesetzt werden, waren ursprünglich für was ganz anderes eigentlich vorgesehen. Auch für so eine ganz kleine Spezialerkrankung, dass man halt festgestellt hat, es wirkt ja ganz anders. Und das kommt öfter mal vor.
Das bekannteste Beispiel dafür ist Viagra natürlich in dem Kontext. Das war für was ganz anderes gedacht.
Genau.
Und Tom, du hast ja sehr lange recherchiert für dieses Buch. Das spürt man auch in jeder Zeile. Wenn du jetzt ein Highlight, was für dich, sagen wir, wellenbewegendes war, was war das bei dieser gesamten Recherche spontan?
Also wirklich, dass wir an den Punkt gekommen sind, Altern irgendwie wirklich klar jetzt schon mal zu definieren, dass wir irgendwie 12 Kennzeichen des Alterns haben. Sagen, diese 12 molekularen Prozesse sind das, was Altern ausmacht. Also von chronischen Entzündungen bis zu, und dass da teilweise auch Sachen drin sind, die so relativ banal klingen, irgendwie wie mein Mikrobiom aufgebaut ist zum Beispiel. Dass wie dein Darm funktioniert. dass das irgendwie dein gesamtes Altern nicht ausbremsen oder beeinflussen kann. Also, dass wir auf einmal diesen Sprung geschafft haben, zu sagen, hey, all das läuft am Ende zusammen, um Altern auszumachen, und dass wir dagegen arbeiten können, das finde ich einen riesen medizinischen Fortschritt. Das wird, glaube ich, in den nächsten 10, 20 Jahren vieles verändern.
Und ich glaube, das, was du geschrieben hast, dass Big Data und KI einfach ganz neue Verarbeitungsmöglichkeiten, Analysemöglichkeiten ermöglichen, die wir früher kapazitativ gar nicht imstande wären, vollzubringen. Ja.
Genau, das ist ja das alles, was jetzt irgendwie da auf einmal dahinter hängt. Also ich meine, es kann halt irgendwie jeder einen Gentest machen lassen. Ist das jetzt irgendwie wichtig, dass jeder seine DNA auslesen lässt? Nee, aber ich kann natürlich, ich weiß von vielen Genrisikofaktoren, es kostet nichts mehr, die auszulösen. Ich kann irgendwie Single-Cell-Sequencing machen, also wirklich einzelne Zellen sequenzieren lassen. Irgendwie wird irgendwie rasend schnell irgendwie durch eine Maschine gejagt. Irgendwie, ich kann das Mikrobiom analysieren lassen. All das sind natürlich wahnsinnige Fortschritte, die uns so viel mehr Daten und Infos bringen über unseren eigenen Körper. Und das fährt ja gerade alles erst hoch. Also das wird sich in den nächsten 10 Jahren enorm bemerkbar machen.
Tom, wir wissen, dass du gewisse Zeitrestriktionen hast, deswegen würde ich gerne zum Abschluss des Gesprächs 3 Fragen stellen, die wir jedem Gesprächspartner stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben besonders beeinflusst oder beeindruckt hat?
Aus diesem Fachbereich oder?
Grundsätzlich im Leben, was vielleicht für die Weichenstellung wichtig war. Kann ein Roman sein, ein Fachbuch, egal was.
Ja, es gibt ein Buch, das heißt lustigerweise Stilübungen. Kommt eigentlich aus dem Existenzialismus, aber ohne es im Detail erklären zu wollen, aber der Autor unternimmt einfach nur, nicht den Versuch, der Autor schreibt dieselbe Geschichte auf ganz unterschiedliche Art und Weise auf einmal. Man steigt in den Bus und er schreibt das einmal surrealistisch auf und er zeigt es einmal aus Ich-Perspektive, einmal aus der Außenperspektive. Das zeigt halt, dass man die Welt ganz anders erzählen und wahrnehmen kann, je nachdem, aus welcher Perspektive man das wahrnimmt, und völlig verdrehen und völlig anders darstellen kann. Und das aber alles seine eigene Wahrheit hat. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das habe ich früh gelesen und das hat mein Weltbild da doch sehr geprägt. Und ich glaube, es ist auch jetzt so ein bisschen, finde ich, in der aktuellen politischen Lage genauso. Manche Leute sind in ihrer eigenen Bubble und sehen nur noch man muss mal einen Schritt zurücktreten und sagen, man kann auch alles völlig anders sehen, interpretieren und wahrnehmen.
Also in so eine Echokammer gefangen zu sein, ist einfach nur gefährlich.
Ja.
Und die zweite Frage, Tom, jetzt mit all deiner Weisheit von 50 Jahren, was würdest du deinem 20-jährigen Tom empfehlen, als einen einzigen Ratschlag per SMS in die Vergangenheit?
Nicht so viel zu rauchen. Oh Gott, ich hätte früher so viel geraucht.
Echt? Okay. Das ist ja die Frage. Wissen heißt noch keine Umsetzung.
Ja, genau. Also ich habe meinen Körper mit 20 auch sehr malträtiert und das würde ich meinem 20-jährigen ich jetzt auch empfehlen. Ein bisschen weniger wäre nicht schlecht, ja.
Danke dir. Und dann die dritte, anspruchsvollere Frage. Was ist für dich der Sinn des Lebens, Tom?
Gott. Das kurz auf den Punkt zu bringen.
Kannst du ein bisschen dir Zeit nehmen?
Am Ende landet man natürlich bei den selben, so Klischee klingenden Punkt, aber ich meine doch, aber ja, Freunde und Familie und Zufriedenheit in seinem eigenen Kosmos zu erreichen, das ist das, glaube ich, ja, worum es geht. Also ich bin kein Workaholic, obwohl ich viel arbeite. Den Sinn des Lebens im Arbeiten zu sehen, sehe ich zum Beispiel nicht so. Oder die Menschheit voranzutreiben, nein, aber ich glaube, eine Form von Zufriedenheit irgendwie zu finden, die und gleichzeitig seine Mitmenschen irgendwie dabei zu achten, das fände ich sehr sinnvoll.
Ja. Ich danke dir. Ich danke dir und freue mich auf dein nächstes Buch.
Na, vielen Dank.
Viel Erfolg. Danke. Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.